Hallo und herzlich willkommen zu unserem Datengarten Nummer 98. Nicht mehr weit bis zu 100. Ich freue mich ganz besonders über den heutigen Talk. Er ist relativ kurzfristig zustande gekommen, ist aber auch brandaktuell, passt also sehr gut. Und zwar geht es um Artikel 12 und 13 der EU-Urheberrechtsreform mit dem wunderschönen Titel Jetzt schlägt 13 voll auf die 12. Bruno wird uns ja einen Überblick geben und das Dringendste zu erzählen, was jetzt so kurz vor knapp noch nötig ist. Wenn ihr Fragen habt, bitte bis zum Schluss warten. Ich gehe dann mit dem Mikro um und ja, dann könnt ihr reinreden, sonst wird das nämlich für die Leute im Stream und im Video ein bisschen wie Jeopardy, die hören dann nur die Antwort und kennen die Frage nicht. Das heißt, dann Handzeichen geben, ich komme dann zu euch, damit auch genug der Worte vorher. Und ich wünsche mir einen ganz großen, dollen Applaus für Bruno.
Ja, vielen lieben Dank für den Empfang, für die tolle Einleitung hier. Ich muss als erstes gleich mal einen Disclaimer abgeben, weil ich denke, das ist schon ganz wichtig, gerade auch in Berlin, weil mich hier in Berlin bestimmt einige Leute aus der Vergangenheit kennen als jemand, der sehr politisch aktiv war. Damals bei der Piratenpartei war ich Landesvorsitzender, Kandidat für die letzte Abgeordnetenhauswahl. Das wollte ich vorne weggeben, dass ich früher in dieser Partei sehr aktiv war und die natürlich auch meine Sympathie natürlich hat, sind viele großartige Mitstreiter in dieser Partei. Aber ich bin eben nicht mehr als Politiker dieser Partei hier aktiv. Und wenn es gerade um die Proteste hinsichtlich Artikel 13 geht, geht es mir eigentlich in erster Linie drum, was heißt eigentlich Artikel 11, 12, 13, diese ganze EU-Urheberrechtsreform oder Urheberrichtlinie, Richtlinie deswegen, weil dieses Ding jetzt dann, wenn es so abgestimmt wird, in den nationalen Parlamenten Stück für Stück umgesetzt werden muss. Was heißt so eine Urheberrichtlinie für mich als Urheber? Denn ich lebe seit 30 Jahren von Musik, bin als Musiker, kann ich meine Familie letztendlich ernähren, obwohl ich keine Pop-of-the-Tops-Musik mache. Wen es interessiert, ich mache deutschsprachigen Gothic, Industrial, Elektro, irgendwas ganz Eigenes, eine Nische für sich in dieser Gothic-Szene, macht es aber seit 30 Jahren, kann davon wunderbar leben. Und einer der Gründe, warum ich davon so wunderbar leben kann, ist eben das Internet. Und deswegen ist es mir persönlich auch so wichtig, gerade bei diesen Dingen, wo gerne Urheber instrumentalisiert werden und immer gezeichnet wird, das Internet ist der Untergang unserer Kulturtechnologien, unserer Kultur als solches. Und Urheber können nicht mehr leben. Nein, es ist nicht so. Es ist ganz im Gegenteil so. Das Internet hat uns als Urhebern endlich die Möglichkeit gegeben, uns selbst Self-Empowerment zu betreiben, uns selbst die Macht zu geben. Es gibt kein Nadelöhr mehr, das große Konzerne bestimmen, sondern ich kann selber aktiv werden. Das heißt zum Beispiel für mich und meine Band, durchs Internet, durch File-Sharing, durch all die Technologien, die stattfinden im Internet, kann ich auf der ganzen Welt touren. Ich war letztes Jahr wieder auf Südamerika-Tournee, auf USA-Tournee. Ich bin kommen dieses Jahr auf einem Caribbean-Cruise mit meiner Band wieder auf USA-Tournee in Russland. Und das geht aber alles nur durchs Internet. Das würde nicht funktionieren und würde sich auch nicht rentieren, wenn eine große Firma noch dazwischen wäre. Und da sind wir eigentlich auch schon direkt bei dem Thema, worum geht's? EU-Urheberrechtsrichtlinie und Reform als solches wird ja, wie gesagt, häufig gerne gesagt, es ist der Untergang für die klassischen Urheber als solches. Und deswegen muss diese Reform her. Dieses Internet hat eben nicht mehr die Möglichkeit, im klassischen Sinne Geld zu verdienen. Und das mag auch sein für Vermarktungsmodelle der Vergangenheit, des letzten Jahrhunderts. Die funktionieren weniger und weniger. Das mag vielleicht einmal an dem Longtail liegen, der daraus entstanden ist, dass eben das Internet auch klein die Möglichkeit gibt, sich massiv zu verbreiten. Und dass natürlich dann die großen Produkte nicht mehr so gut laufen. Es mag aber auch daran liegen, dass natürlich die Gier bei großen Konzernen extrem ist. Ich habe jetzt den Vortrag zu dieser EU-Urheberrechtsrichtlinie, den Protesten und allem, drei geteilt. Ich habe das jetzt auch relativ spontan gemacht, weil eigentlich erst gestern Abend klar war, dass ich darüber referiere. Und dann musste ich meine Kinder ins Bett bringen, dann bin ich mit denen wieder eingeschlafen. Und dann habe ich es doch nicht aufgeschrieben, wie das halt so ist, wenn man Papi ist. Dann war ich heute den ganzen Tag im Studio, weil ich halt auch Geld verdienen muss. Und ja, und habe jetzt hier quasi den Vortrag schnell in der U-Bahn, den öffentlichen, zusammengeschrieben. Er ist dreigeteilt. Es geht zuerst mal darum, welche Artikel sind besonders wichtig, denn irgendwie reden alle die ganze Zeit nur von Artikel 13 und sagen dann immer, das ist das der Untergang für die Urheber, wenn wir das nicht durchsetzen. Und da gibt es aber noch sehr viel mehr Artikel, auf die ich eingehen möchte, mit denen ich auch zeigen kann, wie sehr diese Reform eigentlich wirklich zu Ungunsten eines jeden Urhebers ist und letztendlich auch das Ende des, das klingt immer so krass, das Ende des Internets, wie wir es kennen. Aber wenn man sich jetzt nur mal versucht, und ich werde das auch mal herleiten und zeigen, wenn man sich versucht vorzustellen, dass in Zukunft Content, den ich hochlade, diesen Prozess durchlaufen muss, den ich betätigen muss, wenn ich zum Beispiel eine Disco oder eine Veranstaltung mache und bei der GEMA Titel für Titel anmelden muss, mit Textdichter, mit Komponist, dann ist es so ungefähr die Vorstellung, wie das Internet von morgen funktionieren würde. Und das ist extrem schockierend. Ich werde euch das auch mal ein bisschen so illustrieren, weil es eben auch leider, ich betreibe auch eine Plattenfirma mit vielen Künstlern, so mein Tagesgeschäft ist. Es gibt in Deutschland die GEMA-Vermutung, bestimmt hat jeder schon mal davon gehört. Und diese GEMA-Vermutung wäre eins der Tools, die in Deutschland zutreffen würde, wenn diese EU-Urheberrechtsreform durchgesetzt wird. Und die würde dann aber auch wirklich jeden Content betreffen, weil das Internet dann plötzlich quasi als normaler Verbreitungsweg wie CD, wie Radio gesehen wird und dann Tarif dafür ermittelt wird. Dreigeteilt, also zuerst mal die Artikel als solches besprochen, als nächstes, wie kam es dazu? Auch so ein bisschen kleiner Ausblick, was ist in der Vergangenheit schon an so großen Kämpfen stattgefunden, was Urheberrechtsreform betrifft. Für mich auch persönlich hier total schön, ich war hier das letzte Mal zu einem Vortrag, da hatten wir die Proteste gegen ACTA vorbereitet, deswegen schließt sich für mich auch irgendwie so ein bisschen Kreis hier. Und dann natürlich, was kommt auf uns zu, wenn dieses Urheberrecht als solches irgendwann durchgesetzt wird in Europa, was es letztendlich bedeutet. Und wenn ich das jetzt mal so grob abgearbeitet habe, ich werde auch auf die Originaltexte eingehen, dann würde ich sagen, können wir eine Fragerunde machen. Und vor allem ist mir dann auch wichtig, nochmal alle darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, jetzt aktiv zu werden. Denn momentan sieht's ein bisschen so aus, als wird ja alles gut laufen für uns. Die letzte Spontan-Demo, die ich angemeldet hatte vor der CDU-Zentrale, ich hatte nur 100 angemeldet, das hat es geschifft wie blöd gehagelt, das war arschkalt und trotzdem kamen 2500 Leute, also es war schon der Hammer. Und auch die letzte am 2.3. waren auch 5000 und momentan gehen natürlich alle davon aus, dass am 23.3. ein Riesen-Happening stattfinden wird. Ja, das wird's auch, aber das alleine wird nicht sicherstellen, dass wir diese Urheberrechtsreform kippen können, denn das Europäische Parlament, letztendlich ist Europa nicht nur Deutschland, sondern all diese europäischen Mitgliedstaaten und das, die Krux der ganzen Sache ist, der Protest funktioniert gerade in Deutschland hervorragend, aber in Europa, in den anderen Mitgliedsländern, läuft's noch nicht so gut. Und da müssen wir uns auch gemeinsam alle überlegen. Jeder muss seinen persönlichen Kanal, den er hat, weil jeder von uns hat mittlerweile in ganz Europa Freunde, Netzwerke. Die müssen wir alle aktivieren, um da eben diesen Protest auch anzustoßen. Zuerst mal jetzt generell zu dieser EU-Urheberrechtsrichtlinie. Ich gehe jetzt mal direkt in den ersten Slide. Gehe jetzt kurz auf einen Artikel an, der gar nicht angekündigt ist, denn ich hatte es so griffigerweise eben halt mit diesem 13 und 12 eingeleitet, aber es ist natürlich mehr. Ich gehe auch kurz auf den 11er ein, aber ganz zuallererst auf Artikel 9, denn da ist die Überschrift eigentlich im Endeffekt schon genau das, worum es geht. Da müssten bei jedem die Alarmglocken losläuten. Collective Licensing with an Extended Effect. Und wer sich den Text durchliest, stellt fest, da steht drin, aha, es soll also eine kollektive Lizenzierungsform gewählt werden, die dann letztendlich, ich habe das mit dem Handy hier alles als Slides leider, also noch nicht vernünftig gemacht, ich bitte das zu entschuldigen. So. Dann wird über einen Stakeholder-Dialog gesprochen, dass es darum geht, die sogenannten Representative Users and Rightholders Organizations und jetzt kommt's, including Collective Management Organizations and any other relevant stakeholder organizations on a sector-specific basis to foster bla 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 und so weiter. Es ist klar, es geht darum, die alten Verwertungsgesellschaften ins Internet zu holen. Und da fällt einem natürlich erstmal schon echt das Essen aus dem Gesicht, sich vorzustellen, aha, jetzt kommt also VG Wort, kommt GEMA, die wollen jetzt quasi direkt im Internet Verwertungsgesellschaften etablieren. Und wir merken ganz schnell, das Thema ist sehr viel mehr als diese Upload-Filter-Geschichte. Natürlich ist jedem klar, dass um festzustellen, was bei, ich weiß jetzt nicht, sind es 300 Stunden Video, was allein auf YouTube in der Stunde hochgeladen werden, irgendwas in der Größenordnung. Es gibt niemanden auf der Welt, der, nee, es ist sogar mehr, in der Minute 300, genau, in der Minute 300 Stunden Videomaterial. Und das ist jetzt aber nur ein Kanal. Alle reden auch immer nur von YouTube. Es geht wirklich um sämtliche Plattformen, auch um zukünftige Plattformen und auch um Nutzungsarten, die noch keiner kennt und die total faszinierend sein können, aber dann halt ein Stückchen weit komplett abgewürgt werden. Denn wir wissen, Verwertungsgesellschaften tun sich mit neuen Technologien extrem schwer. Ich gehe auch gleich darauf ein, wie die GEMA schon immer zu Internet und Technologien dieser Art stand. Also ganz kurz so viel zum Artikel 9. Wir gehen weiter und schauen uns jetzt den Artikel 11 an. Der Artikel 11 ist insofern ein wirklicher großer Witz und tragisch ist, dass auch der Deutsche Journalistenverband heute, der DJV, quasi dafür plädiert hat, obwohl seine Mitglieder eigentlich Urheber und Journalisten sind, die Leidtragenden sind. Damit soll ein Leistungsschutzrecht auf EU-Ebene quasi eingeführt werden. Jenes Leistungsschutzrecht, was wir ja in Deutschland, damals nannten wir es Lex Springer, als es eingeführt wurde, wo sich herausgestellt hat, das funktioniert nicht. Es wurde sogar in Deutschland extra eine Verwertungsgesellschaft, die VG Media, dafür gegründet, die eben dafür Lizenzen einsammeln soll, eben für die Geschichte Leistungsschutzrecht für Links. Wir erklären es immer ganz gut und da hat Mario Sixtus mal ein sehr schönes Beispiel gebracht und gesagt, stell dir vor, du bist in einer Großstadt und du willst gut indisch essen gehen und gehst zum Taxifahrer und bittest den Taxifahrer, fahr mich mal zu einem tollen indischen Restaurant. Der fährt dich dorthin. Du bezahlst den Taxifahrer und der Taxifahrer muss dem Besitzer vom indischen Restaurant dafür Geld bezahlen, dass er dich dorthin gefahren hat. Total komische Logik. Aber genau so ist Leistungsschutzrecht. Und dieses Leistungsschutzrecht hat eben damals der Axel Springer Konzern versucht durchzudrücken, weil sie natürlich auch festgestellt haben, dass auch mit Paywalls ihre Produkte vielleicht auch nicht mehr so attraktiv sind in dem Internet, wo Menschen ihre Informationen auf mannigfaltige Weise sich besorgen können. Dieses Leistungsschutzrecht ist bei uns in Deutschland gescheitert, soll jetzt aber auf europäischer Ebene durchgesetzt werden, was ziemlicher Blödsinn ist und was vor allem auch ziemlich verlogen ist, weil es heißt zwar in dem Text, dass die Journalisten, die Urheber beteiligt werden sollen an den Erlösen, an den Lizenzen, die aus einem Leistungsschutzrecht erhoben werden, ist aber rein vertragsrechtlich gar nicht möglich in der Form in Deutschland, denn die Verträge, die der klassische Journalist mit seinem Verleger hat, geben das gar nicht her. Also insofern merken wir auch, dass hier und da immer wieder Sätze eingebaut worden in der Hoffnung, dass man die Leute ein Stückchen weit beruhigen kann, aber letzten Endes wird damit natürlich, und jetzt wird spannend, ein Leistungsschutzrecht eingeführt, das nicht einmal klar definiert ist. Denn wir hatten in der Vergangenheit in Deutschland zumindest die Diskussion darüber, was ist denn ein Auszug, ein Pressesnippet, welche Größe hat ein Pressesnippet, dass es plötzlich leistungsschutzlizenzpflichtig wird. In diesem Text gibt es nur ein kleinen Vermerk und der heißt hier of uses of individual words of very short extracts. Nur ist in dem ganzen Gesetzestext nirgendwo, ich hatte auch nochmal mit Julia Rieder, unserer Schattenberichterstatterin, drüber gesprochen, nirgendwo in diesen 80 Seiten ist ein einziges Mal erklärt, was ein Short Extract ist. Sind das jetzt 3 Wörter, 4 Wörter, 5 Wörter? Was ist das? Ab welchem Moment? Und mit so einem Text soll dann europaweit ein Leistungsschutzrecht etabliert werden. Also ziemlich krank. So viel zu Artikel 11. Finde ich sehr, sehr wichtig, dass jeder sich den auch ein bisschen einprägt, gerade wenn man mit Journalisten spricht über die Proteste, macht es natürlich auch Sinn, Journalisten darauf aufmerksam zu machen. Wir kommen zu Artikel 12, gehen den mal kurz durch. Claims to fair compensation, weil Artikel 12 ist das beste Beispiel dafür, dass es nicht um die Urheber geht, sondern um die klassischen Unterhaltungsindustrien im Falle von Musik, wie in meinem Fall, oder klassische Verlegerstrukturen. Denn im Artikel 12 wird sichergestellt, dass die Verleger eine Beteiligung an Urheberrechtslizenzen bekommen. Jetzt erstmal die Frage in den Raum gestellt. Weiß jeder den Unterschied zwischen gesetzlicher Urheberrechtslizenz und einer Nutzungslizenz, die man zum Beispiel von einem Verlag bekommt? Weiß wahrscheinlich nicht jeder. Ich sehe hier einen Kopf schütteln. Das ist auch immer das große Problem, wenn es heißt, die Künstler, die bekommen doch einen Anteil der Verkäufe. Dann sagt ihr, da kriegen die doch schon ihr Geld. Was ist denn jetzt das mit dieser Urheberrechtslizenz? Das liegt daran, dass es einen großen Unterschied zwischen aufführendem Künstler und schöpferischem Künstler gibt. Schöpferisch heißt in dem Fall, es gibt jemand, ich bleibe jetzt bei der Musik ganz bewusst, weil ich hier wirklich Dinge erzählen möchte, die fundiert sind und die mit meinem Jobfeld zu tun haben. Bei Musik gibt es jemanden oder mehrere, die einen Song schreiben. Das müssen nicht automatisch die sein, die den Song dann performen. Und in der Vergangenheit unserer Kulturindustrien war sogar in den meisten Fällen der Song nie performt von demjenigen, der ihn geschrieben hat. In der Vergangenheit gab es immer einen Ralf Siegel oder irgendjemanden, der einen Song geschrieben hat und der wurde dann Interpreten gegeben. Und diese Interpreten hatten ihrerseits einen Vertrag mit einer Schallplattenfirma. Das war entweder ein Künstlervertrag oder ein Bandübernahmevertrag. Je nachdem haben diese Künstler, diese Performer, einen Anteil des Verkaufserlöses von der CD bekommen. Der Komponist dagegen hat eine sogenannte Urheberrechtslizenz bekommen. Und diese Lizenz wurde in der Vergangenheit immer und auch bis heute eingesammelt von den Verwertungsgesellschaften aus dem Urheberrecht heraus. Und der große Unterschied ist ja auch, das europäische Urheberrecht im Vergleich zu dem amerikanischen Copyright ist, dass das Urheberrecht für immer beim Urheber bleibt. Du kannst dein Urheberrecht nicht verkaufen. In den USA ist es kein Problem. Ein armer Johnny Cash hat irgendwann mal den ein oder anderen Song gegen Cash verdealt und dann waren es halt nicht mehr seine Rechte. In Europa ist es nicht möglich und per se ist es auch gar keine so doofe Idee. Die Konsequenzen, die daraus entstehen, die sind mitunter sehr, sehr schwierig. Und deswegen nochmal geklärt, es geht hier um Urheberrechtslizenzen, die eingesammelt werden sollen, also Lizenzen, die über Verwertungsgesellschaften eingesammelt werden. Und wir sind bei Artikel 12. In den Verwertungsgesellschaften war es in der Vergangenheit so, dass die Verleger eine sehr große Rolle gespielt haben. Jeder hat sich natürlich immer gefragt, was denn für eine Rolle? Was hat der Musikverleger für eine Rolle? In der Vergangenheit hat der Musikverleger irgendwann mal Noten gedruckt. Der Notendruck ist mit der nächsten technologischen Revolution, mit dem Radio, mit der Schallplatte, irgendwie so mehr und mehr unter die Räder gekommen. Und irgendwann gab es die Plattenfirma, die hat die Schallplatten und CDs hergestellt und der Verleger hatte die Rechte inne. Er hat aber immer eine extrem starke Position in Verwertungsgesellschaften gehabt, also in den deutschen Verwertungsgesellschaften, zum Beispiel in der, in der VG Wort oder in der GEMA. In der GVL, die Verlage haben jeweils eine extrem starke Position. Wie kommt das, dass die Position der Verleger so stark ist? Wenn man ja davon spricht, dass so eine Verwertungsgesellschaft in erster Linie ja für die Urheber zuständig ist. Das kommt daher, dass die Verleger im Gegensatz zum einzelnen Urheber ein riesengroßes Repertoire einbringen. Ein Verleger hat ganz viele Künstler unter Vertrag, die schreiben unglaublich viele Songs und all diese Rechte bringt der Verleger ein. Dadurch ist es eine Riesenmenge im Gegensatz zu zum Beispiel mir, der im Jahr vielleicht 10 Songs, 12 Songs schreibt, wenn mich meine Kinder das lassen. Und deswegen bringe ich natürlich nur 12 Songs ein, was natürlich relativ wenig im Vergleich zum Repertoire eines Verlegers ist. Und innerhalb der GEMA ist natürlich das Recht des Stärkeren. Das heißt, die Kurie, man spricht von der Kurie, der Verleger, ist so der stärkste Anteil, der letztendlich auch bestimmen kann, wie Gelder verteilt werden. Eben jene Gelder, die eingesammelt werden. Zum Beispiel für Pauschalabgaben. ZPÜ hat bestimmt jeder schon mal gehört. Auf jede CD, auf jedes Medien, auf jedes USB-Stick und so weiter werden Pauschalabgaben gezahlt. Nicht wenig, eine Riesensumme. Und die werden dann aufgeteilt, aber nicht besonders gerecht. In dem Fall eben meistens zum größten Teil an die Verleger. Nun ist es so, dass in der Vergangenheit einige Leute gegen dieses ungerechte Konstrukt gekämpft haben. Denn Verleger, und es betrifft alle Bereiche, haben einen urheberrechtähnlichen Status, der ihnen eben ermöglicht, die Rechte, die sie einmal irgendwann einem Urheber abgeknüpft haben, mit Versprechungen, die nicht einmal gehalten werden müssen, ich gehe darauf gleich noch näher ein, bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers ihnen Anteile an den Lizenzen des Urhebers sichern, zumindest in Europa. Das heißt, mein Verleger, ich hatte auch früher einen Verleger, ich habe jetzt keinen mehr, ich bin auch froh drüber, ich erkläre auch gleich warum. Mein Verleger wäre eigentlich noch bis 70 Jahre nach meinem Tod quasi unter dem Weihnachtsbaum meiner Urenkel gesessen und hätte die Hand aufhalten können und einen Regen für meine Songs bekommen. Und das fanden natürlich viele Urheber immer extrem unfair und deswegen kam es dann auch irgendwann dazu, dass es Klagen gab. Bei der VG Wort gab es den Vogel, der geklagt hatte gegen die Beteiligung von Verlegern. Es war ein extrem steiniger Kampf, denn die Lobby der Verwertungsgesellschaften und Verleger ist unglaublich groß. Es ist wirklich David gegen Goliath. Vogel hatte gewonnen und bei der GEMA war es eine ähnliche Geschichte. Ich hatte mit meinem Bandkollegen geklagt gegen die GEMA viele, viele Jahre. Es war ein echt harter Kampf. Letzten Endes wurde uns dann zuerst vom Kammergericht Recht gegeben. Dann hat es die GEMA noch mit einer Nichtzulassungsklage vom BGH versucht. Sie ist krachend gescheitert und damit war klar, plötzlich waren die Verleger raus aus der GEMA. Und das war eigentlich auch ein Urteil. Bei diesem Urteil hatten sich die Richter ganz häufig auf die europäische Ebene bezogen. Denn auf europäischer Ebene vom Europäischen Gerichtshof wurde schon längst bestimmt, dass es nicht in Ordnung ist, nach Urheberrecht Verleger quasi zu beteiligen an den Lizenzen, die nur dem Urheber zustehen. Das ist im Repobel und in vielen anderen Urteilen auf europäischer Ebene schon geklärt gewesen. Nun hatten wir das in Deutschland erstritten, bei der VG Wort und bei der GEMA. Tragisch an der ganzen Geschichte, um auch mal zu sehen, wie gut die GEMA und die anderen Verwertungsgesellschaften im Lobbyieren sind. Wir hatten jahrelang dafür gekämpft, sind dabei fast pleite gegangen, hatten dann gewonnen, um dann zu sehen, dass die GEMA innerhalb weniger Wochen es geschafft hat, 50 Abgeordnete aus dem Bundestag, die ihnen wohlgesonnen war, so zu lobbyieren, dass sie im rechten Moment spät abends mit gerade mal nur 50, 60 anwesenden Abgeordneten schnell ein VGG-Gesetz ohne Lesung durchgedrückt haben, was dann wieder geregelt hat, dass die Verlegerbeteiligung in Zukunft erlaubt ist. Ist sehr, sehr tragisch, weil die Verleger eben im Musikbereich eine unglaublich große Macht haben und vor allem in der GEMA und dafür sorgen, dass gerade Pauschalabgaben, die in der Zukunft ja so wichtig sind, auch der Chaos Computer Club hatte mal eine geile Idee mit einer Kulturwertmark, aber man kann sicher sein, würde diese Kulturwertmark in irgendeiner Art und Weise realisiert, würde sich ziemlich schnell ein Verlegerverband melden und sagen, Moment, wir müssen davon was kriegen, denn uns stehen ja laut VGG-Gesetz entsprechende Anteile zu. Wir kommen zurück zum Artikel 12, war ein wenig lang ausgeholt, muss aber sein, um einfach die Zusammenhänge ein bisschen zu verstehen, die dahinter ist. Denn das Tragische ist, Rechte und Rechtsverhältnisse in der Unterhaltungsindustriebranche sind unglaublich komplex. Und dadurch passiert es natürlich auch ständig auf Demonstrationen, auf Veranstaltungen, dass Aktivisten dann Dinge sagen, die manchmal fachlich nicht ganz richtig sind, die vielleicht des Pudelskern irgendwie schon treffen, aber leider fachlich nicht richtig sind und dann halt ganz, ganz schnell dann so dargestellt werden wie, ach, ihr habt doch keine Ahnung, außerdem seid ihr eh alles nur doofe User und wollt nur euer YouTube und umsonst Pornos gucken und. So läuft es dann immer. Aber deswegen habe ich sehr weit mal ausgeholt, um das alles letztendlich so ein bisschen darzustellen, was dahinter steckt und im Artikel 12. Und das ist eigentlich der Aspekt, den man jedem, der behauptet, dass hier pro Urheber gearbeitet wurde in dieser Reform, direkt um die Ohren hauen kann. Denn in diesem Artikel 12 ist europaweit plötzlich wieder geklärt, dass die Verleger beteiligt werden dürfen. Und das ist eine Riesenschweinerei, denn viele, viele Urheber haben über viele Instanzen in ganz Europa, in ihren nationalen Parlamenten, als auch auf europäischer Ebene dagegen gekämpft, dass dieses Relikt des letzten Jahrhunderts, die Beteiligung von Leuten, die letztendlich irgendwelche leeren Versprechungen in den Raum schieben und dann für den Rest des Lebens dieses Künstlers beteiligt werden, dass diese Beteiligung weiterläuft. Das ist also dieser Artikel 12, über den ich mich natürlich als Musiker besonders aufrege. Und ich gehe auch mal davon aus, dass es eigentlich der Content-Industrie schon ganz gut passt, so sehr sie sich über diesen Begriff Upload-Filter ärgert, weil der klingt ja schon sehr krass. Aber es passt ihnen irgendwie auch, weil sie im Windschatten dieser Diskussion um Artikel 13 wunderbar sowas durchdrücken können, weil jeder Künstler, jeder Musiker, dem du erklärst, was hier stattfindet, sagt sofort, nee, da bin ich auch dagegen. Wenn dagegen immer über Artikel 13 geredet wird, ganz viele Musiker, die vielleicht jetzt nicht so technikaffin sind, sagen dann, klappern ein bisschen vielleicht auch mal Voss nach, indem sie sagen, es steht ja auch nichts von Upload-Filter drin. Nö, steht nicht drin, aber ich meine, wenn ich zum Beispiel sage, ich will innerhalb von 6 Stunden in den USA sein, dann kann ich es nicht auf dem Seeweg machen und ich kann es auch nicht zu Fuß machen, ich muss einen Flieger nehmen, um es mal so zu erklären. Und genauso ist es mit dem Upload-Filter. Um dieser Sache, auf die wir jetzt gleich eingehen, in Artikel 13 gerecht zu werden, da brauche ich ein Flugzeug, in dem Fall einen Upload-Filter, um das Ganze zu realisieren. Aber wie gesagt, der Industrie ist es ganz recht, dass wir uns alle festbeißen auf Artikel 13. Denn wenn Urheber mitbekommen, was auf Artikel 12 passiert ist, haben sie nämlich plötzlich ihre eigenen Leute gegen sich. Zumal wir ja auch zeigen können, wie sehr innerhalb der Verwertungsgesellschaften, die eben in Zukunft diesen ganzen Geschäftsbereich abdecken wollen, wie sehr dort wirklich nur zu Konto der Verleger gearbeitet wird. So, wir kommen zum nächsten Slide. Artikel 13. In Artikel 13 steht, wie gesagt, überhaupt nichts drin von Upload-Filtern. Und wie ich gerade schon eben sagte, das wird natürlich dann auch gerne immer wieder thematisiert, wir wollen gar keine Upload-Filter. Die Technologie, die muss letztendlich, die müssen die entsprechenden Content-Plattformen, also YouTube, Instagram, Facebook, Twitter und all die zukünftig neuen, aber eben auch ein WordPress. Eine WordPress ist auch eine große Company, die viel hochlädt, irgendwie selber gebacken bekommen. Und in diesem Artikel 13 steht eben ganz genau drin, dass diese Direktive, wir gehen jetzt mal kurz durch, ich lese es jetzt einmal vor, ist natürlich für den, der jetzt nicht gut im Englischen ist, ein bisschen schwierig. Ich versuche es dann aber so auf den Sinngehalt zu übersetzen. Member States shall provide that an online content sharing service provider, also quasi sowas wie YouTube oder was auch immer, performs an act of communication to the public or an act of making available to the public for the purposes of this directive. Das heißt, Firmen, die eben urheberrechtliches geschütztes Werk, und jedes Werk ist per se urheberrechtlich geschützt, in Europa hochladen. When it gives the public access to copyrighted protected works or other protected subject matter uploaded by its user. Und dieser ganze Artikel ist eben Use of protected content by online content sharing service providers. Also quasi, wie gehen wir um mit dem geschützten Content? Und sie reden jetzt auch automatisch davon, dass jeder Content geschützt ist, denn sie beziehen sich ja auf das Urheberrecht. Und dadurch ist plötzlich mit dieser Direktive jedes Werk, war es natürlich auch schon vorher, nur wir tauchen gleich tiefer ein. An online content sharing service provider shall therefore obtain an authorization from the right holders referred to in Article 3 of Directive, das war die Direktive von 2001, mit der wir momentan quasi leben, for instance, by concluding a licensing agreement in order to communicate or make available to the public works or other subject matter. Wir gehen gleich auf die nächste Seite. fasse es dann alles mal zusammen. If no authorization is granted online, also wenn keine Autorisation gegeben wird, und da geht es nämlich schon los, Autorisation, haben wir nicht gerade geredet von einer Minute 400 Stunden Video hochladen? Okay, gut, aber gleich mehr. If no authorization is granted, online content sharing service providers shall be liable for unauthorized acts of communication to the public, bla bla bla, also der Verbreitung dieses Werkes, and other subject matter unless the service providers demonstrate that they have made best efforts to obtain an authorization. Best effort. Was ist denn bitte best effort? Das ist das perfekte Einfallstor für eine Armada von neuen Abmahnanwälten. Denn die Definition best effort, dass ich mal irgendwie nur ein Anklickfeld hatte, du bestätigst, dass das Werk urheberrechtlich nicht geschützt ist, ist ja Bullshit, in Europa ist jedes Werk urheberrechtlich geschützt, oder doch ein tiefer Scan. Das sind genau diese Aspekte, wo man sich dann vor Gericht streitet, wo der einzelne User dann auch in sogenannten exemplarischen Prozessen eine reingedrückt bekommt, damit man die ganze Gesellschaft in ihrem Verhalten zuerst mal verunsichert, damit sie dann ihr Verhalten ändert und irgendwann eben auch nicht mehr so kreativ ist und das Internet so nutzt, wie wir es eben heute nutzen. Und schon sind wir genau dort, wo ich ursprünglich gesagt hatte, es geht wirklich darum, dass das Internet, so wie wir es jetzt kennen, durch diese Direktive, wenn sie denn letztendlich umgesetzt wird, kaputt geht. Und es wird ein langsamer Prozess sein, denn die Mühlen der Gerichte mahlen langsam. Die Anpassungsprozesse kennen wir alle in der Gesellschaft, die sehr langsam vonstatten gehen, dass sich Menschen einfach dran gewöhnen, dass man bestimmte Dinge nicht macht, die man vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat. Beim CCC wird man dann irgendwann drüber sprechen, oh, wie schön war das damals früher, als wir noch konnten. Aber irgendwie gewöhnt sich so eine Gesellschaft dran, so wie sich in China die Menschen auch dran gewöhnt haben, dass man nichts im Netz machen kann. Denn man kennt es nicht anders. Wir dürfen nie vergessen, dass das Internet ist jetzt 30 Jahre alt, dass innerhalb dieser 30 Jahre so unglaublich viel passiert ist, aber in diesen 30 Jahren die Pioniere auch alt geworden sind und die neuen jungen Leute immer mit dem aktuellen Status quasi groß werden. Das heißt, wir sind hier direkt drin bei Made Best Efforts to Obtain an Authorization and, wir kommen zu B, Made in accordance with high industry standards, wir hören schon Industrie, Moment, with high industry standards of professional diligence, best efforts to ensure the unavailability of specific works and other subjects matter for which the right holders have provided the service providers with the relevant and necessary information and in any event, ich gehe gleich auf den Punkt C ein, da ist eigentlich letztendlich geklärt, wir dürfen nur noch Dinge hochladen, die hundertprozentig Rechte geclaimt sind. Was heißt es, Rechte geklärt? Was bedeutet es? Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel aus meinem Alltag als jemand, der Compilations zum Beispiel, also CD-Sampler werden immer noch gekauft, heute auch viel Vinyl, herstellt, was für ein komplexer Prozess die Lizenzierung ist. Und dann versucht euch vorzustellen, ihr macht selber ein neues Video, so wie ihr es alle gewöhnt seid, für irgendeine Plattform, egal, oder für euer WordPress-Profil, was auch immer, und überlegt euch, scheiße, das muss ich jetzt alles machen irgendwie, weil sonst bekomme ich ja von dem Content-Provider gar nicht die Erlaubnis, mein Video hochzuladen. Denn so rum wird es nämlich genau laufen. Ihr seid natürlich nicht mehr diejenigen, die verklagt werden können wegen einer Urheberrechtsverstoßes. Aber ihr seid diejenigen, die dann nichts mehr hochladen können. Denn natürlich werden die Infrastrukturen dann entweder für die großen Konzerne Infrastrukturen bereitstellen, mit denen sie im großen Maße ihren Content hochladen können. Der kleine User aber, der natürlich dann kein Deal mit dieser Content-Company hat, ist natürlich gearscht, weil der darf dann plötzlich für jeden Clip, den er irgendwie verwendet, all diese Urheberrechtsnachweise erbringen, von denen ich euch jetzt erzähle, wenn ich eine Compilation zusammenstelle. Ich habe zuletzt vor ein paar Jahren eine Compilation für ein Modelabel gemacht, so ein Gothic-Fashion-Label, eine Doppel-CD mit 12 Songs, 13 Songs pro CD. Und da ging es um das Rechte einholen. Und wie ihr wisst, kassiert die GEMA für jedes urheberrechtlich geschützte Werk eine Lizenz. Und natürlich willst du, natürlich sollen die Urheber ihre Lizenz bekommen, aber du willst nicht, dass Urheber, die gar keine GEMA-Mitglieder sind, quasi stillschweigend mitzahlen an die GEMA und diese Gelder an Warner, Universal oder Sony gehen, sondern du willst da sehr genau sein. Okay, also forderst du von der Plattenfirma, von der du dir die Rechte zur Vervielfältigung der Aufnahme lizenzierst, ganz wichtig, aufpassen, es geht jetzt, ich hole mir bei der Plattenfirma die Rechte für die Vervielfältigung der Aufnahme. Denn die Plattenfirma hat sich die Rechte an der Aufnahme von den Interpreten geholt, die ihrerseits die Rechte vom Urheber eingeholt haben, sofern sie nicht selbst der Urheber sind. Gut, als nächstes muss ich in der Anmeldung den Titel reinschreiben, also quasi den Namen des Songs und den Interpreten, dann die Texturheber und die Komponisten und dann vielleicht noch Bearbeiter. Das muss ich für jeden Song eintragen. Manch einer, der schon mal eine Demo organisiert hat und mit CC-Musik gearbeitet, kann sich erinnern, dass er bei der GEMA, um GEMA-frei sein Konzert oder seine Veranstaltung machen will, all das eben vorhalten muss. Gut, das trägst du also alles ein. Und du weißt von einigen Urhebern, die sind aber gar nicht in der GEMA. Also trägst du es auch ein. Du kriegst dann von der GEMA, es war eine Riesenarbeit, das alles auszufüllen. Du machst es online bei der GEMA auf einem relativ ungeschützten System. Ich fände es übrigens auch mal cool, wenn der CCC mal gucken würde, inwieweit die Infrastruktur von der GEMA mal ein bisschen Update braucht, damit sie sicherer ist für diese sehr, sehr spezifischen Daten von Urhebern. Aber das nur als Seitenvermerk. Ich bekomme dann nach circa 1 bis 2 Wochen eine Rechnung von der GEMA, weil ich ja dieses Repertoire lizenziert habe. Und meistens ist es so, dass die Urheber, wo ich schon Non-GEMA hingeschrieben habe, trotzdem die GEMA eine Rechnung schreiben. Nun gut, dann muss ich der GEMA als nächstes einen Brief schreiben, in dem ich bestätige, dieser Urheber wohnt dort und dort, ist am so und so vielten geboren. Manchmal verlangt die GEMA je nach Sachbearbeiter sogar die Kopie eines Ausweises. Das muss man sich mal geben, was das für ein Eingriff ist. Und all diese Daten bekommt die GEMA und dann bekomme ich unter Umständen die Freigabe. Dieser Prozess dauert mitunter Wochen und ist extrem komplex und schwierig. Man muss schon alleine aufpassen, dass man bloß nie den Namen falsch schreibt, weil das zu ändern ist auch bürokratisch der Horror. Und genau dieser Horror erwartet uns auf die ein oder andere vielleicht abgewandelte Art und Weise in der Zukunft, nicht unmittelbar, aber irgendwann, wenn wir Content ins Internet laden. Und das ist eigentlich Artikel 13. Natürlich ist schockierend alleine schon, dass es Upload-Filter geben wird. Das ist absoluter Horror, die Vorstellung. Aber wir können dann ja auch anfangen nachzudenken, wollen wir dann nicht eigene Infrastrukturen bauen, wo wir irgendwelche Workarounds finden und Hacks finden, wie wir das umgehen. Das Tragische ist letztendlich, wir haben immer diesen Rattenschwanz von Lizenzierung in der breiten Gesellschaft, was dazu führt, dass die Menschen weniger und weniger machen. Und die Agenda da hinten ist eigentlich nicht ganz simple. Es ist nämlich eine rein betriebswirtschaftliche Agenda von großen Konzernen, die sagen, wir leben jetzt in diesem Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie und diese ganzen YouTuber und diese ganzen Kids machen ihre eigenen Videos und hören und schauen sich mehr unseren Kram an. Wir müssen einen Weg finden, wie wir die Leute dazu bringen, dass sie wieder mehr das konsumieren, was wir produzieren. Das ist nämlich die eigentliche Krux dahinter, worum es geht. Und letzten Endes, deswegen ist es so wichtig, dass uns jetzt allesamt bewusst wird, wir müssen hier auf die Straße gehen. Denn das, was ich hier gerade beschrieben habe, ist wirklich das Ende des Internets, wie wir es kennen. Und für mich gerade als Urheber wirklich sogar ein dramatischer Einschnitt. Und nicht nur für mich, sondern für jeden selbstvermarkten Urheber. Denn ich muss als derjenige, der von Musik lebt, ich brauche diese Plattform, um meine Musik zu bewerben, um auf Tourneen gehen zu können. Wenn ich plötzlich den Nachweis erbringen muss, aber nicht Teil eines großen Verlagshauses bin, das für mich das automatische Claiming mit der GEMA macht, dann werde ich mich mit dem Content, mit dem Content Provider rumstreiten müssen und ihm nachweisen müssen, dass das wirklich meine Werke sind. Und das ist mitunter sehr, sehr schwierig. Und genau deswegen müssen wir da schauen, auch Urhebern klarzumachen, warum dieser Artikel 13 für sie letztendlich bedeutet, dass, wenn sie zumal selbstvermarktende Urheber sind, dass ihnen letztendlich ihr eigenes Geschäftsmodell zugunsten eines Geschäftsmodells aus dem letzten Jahrhundert kaputt gemacht wird. Ja, ich sehe nur betroffene Gesichter. Tut mir leid, dass ich keine besseren Nachrichten habe. So. Gut, jetzt gibt es natürlich Ausnahmen. Also darauf wollen wir natürlich hinweisen, weil diejenigen, die im Stream zugucken, werden wahrscheinlich bei, oh, der malt hier das Untergang der Welt. Ist doch gar nicht so schlimm, denn eine Infrastruktur, eine neue Plattform, die gerade mal 3 Jahre existiert und weniger als 10 Millionen Euro Umsatz macht, und nicht mehr als 5 Millionen Klicks, steht auch irgendwo wahrscheinlich weiter unten, hat, die muss gar nicht zahlen. Nur mal ganz ehrlich, ein Startup, bis das wirklich Geld abwirft und funktioniert, braucht, weiß jeder, der irgendjemanden kennt, der schon mal ein Startup gemacht hat, braucht länger als 3 Jahre. Und mal ganz ehrlich, es gibt doch genügend Organisationen, und ich werde jetzt auch gleich noch ein paar andere Sachen zeigen, die es massiv betrifft, die dann plötzlich halt, naja, vielleicht über diese 10 Millionen schneller kommen, obwohl sie gar nicht als Geschäftsbetrieb im eigentlichen Sinne, sondern als eine Commons-Gedankengeschichte aufgebaut sind. Überlegt euch zum Beispiel sowas Wundervolles wie WordPress. Ich meine jetzt nicht das WordPress, was jeder auf seinem eigenen Server hosten kann, sondern ich meine das WordPress, was du dir bei WordPress.com mal schnell zusammenklickst, weil nicht jeder hat einen eigenen Server. Auch WordPress.com als solches hat ein riesengroßes Problem damit. Und es heißt zwar immer, es gibt Ausnahmen im Wissenschaftsbereich, es gibt Ausnahmen für dies und das, aber letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass wenn genügend Rechte im Sinne der großen Unterhaltungsindustrien betroffen sind, dass dann dort diese Rechte durchgesetzt werden. Es gibt aber auch noch ganz andere Plattformen. Jetzt schaue ich noch kurz hier, was war diese Folie? Ja, die Ausnahme zum Beispiel. Kritik und Comedy und Zitate seien davon, Karikatur, Parodie und so weiter sei ausgeschlossen. Da ganz ehrlich, wird ja jedem im Raum klar sein, wie soll ein Upload-Filter unterscheiden können? Das war jetzt parodistisch gemeint und deswegen darf hier diese Musik im Hintergrund laufen und im anderen Fall eben nicht. Da gibt's keine Technologie. Und da wird mittlerweile übrigens von Voss und Co. ganz gerne gesagt, na ja, so schlimm sei das ja gar nicht. Die Firmen, die müssen das dann ja auch händisch kontrollieren. Ja, wie soll das bitte vonstatten gehen? Solche Massen an Daten händisch zu kontrollieren. Wir wissen ja schon, wie schwer es ist, dass wenn es irgendwo übelste Verleumdung, Hate Speech und Hass auf Facebook gibt, wenn ich allein möchte, dass irgendwas geblockt wird, wie lange das dauert, bis sich irgendjemand den Case mal anschaut. Artikel 14 wollte ich noch kurz drauf eingehen, denn es wird immer wieder gesagt, in Artikel 14 bis 15, 14, 15, 16 wird ja quasi extra darauf hingewiesen, dass der Urheber ja mehr beteiligt werden soll, und zwar an Geschäftsmodellen, die sicherstellen, dass er Lizenzanteile bekommt. Wer diesen Paragraphen genau liest, stellt eigentlich fest, dass da drin eigentlich nur steht, Urheber, die in Verwertungsgesellschaften organisiert sind, sollen ihren Anteil bekommen. Das heißt, wir sehen auch hier wiederum, hier wurde ganz klar ein Gesetzestext von Verwertungsgesellschaften zu Recht lobbyiert, der in die Richtung auch gehen soll, Urheber, kommt zurück zu uns, den Verwertungsgesellschaften, denn wir sind die Einzigen, die für euch das Geld einsammeln können. So. Kurzen Moment, ich schaue. Den müssen wir uns jetzt nicht weiter angucken. Gut, ich zeige euch jetzt noch so ein paar andere Plattformen, die davon genauso betroffen sind. Also wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, kommt da jetzt, blöd, jetzt hört man natürlich keinen Sound, wird da kein Sound übertragen? Oh, hätte ich vorher mal fragen können. Also stellt euch mal vor, das ist zum Beispiel eine ziemlich abgefahrene neue Plattform, die gerade am Entwickeln ist, ein sogenanntes Startup, die sind auch noch in der Crowdfunding-Phase, wo Leute spontan mit einem Tool Musik entwerfen können. Jeder jammt für sich an seinem Smartphone, der nächste singt ein, verwurstet den Gesang, macht neue Samples draus, daraus entstehen Songs. Da ist schon die Frage, und was ist jetzt los? Wie kann sichergestellt werden, dass da keine Rechte verletzt werden? Solche Services, die natürlich irgendwann sehr pop...
Hätten wir eh nicht streamen dürfen, das GEMA-Content.
Ja, na Moment, das ist... Ja. Ist kurz genug. Ja, nee, ist schon klar, aber die Musik, die da drauf ist, CC. Deswegen. Also, aber klar, im Falle des Falles hätten wir natürlich die Urheber nachweisen müssen. Und den Job hättest dann du gehabt. Genau, also diese Company wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell sehr groß werden, weil solche Systeme in dieser Art gibt es ja schon. Zum Beispiel, wer sich von Steinberg, das ist so eine der Companies im Musikproduktionsbereich, mit denen ich auch viel arbeite, da gibt es ja bereits diese Netzwerke, wo du wirklich unmittelbar, spontan miteinander in Studios über Internetverbindung Daten austauschen kannst, Songs mischen und produzieren kannst. Das ist aber bisher nicht gedacht für den Smartphone-Bereich, sondern halt für ein amtliches Studio mit guten Wandlern, kurzer Latenz und. Also Latenz heißt, dass der Rechner sehr schnell die Audiodaten rein und raus spielen kann und natürlich nicht für Smartphones. Und das Coole sind natürlich diese neuen Systeme, die eben dann, finde ich, auch einen sehr musikpädagogischen Aspekt haben, weil junge Leute anstelle irgendwie ein Spiel zu spielen, dann vielleicht mal Musik machen. Statt ein Spiel zu spielen oder statt irgendwie rumzuchatten und sich musikalisch dabei schulen und neue Dinge entwickeln und daraus entsteht wieder neue Musik. Aber solche Projekte sind dann natürlich nicht möglich. Ich hatte heute auch noch mit einem Produktmanager von Steinberg telefoniert. Steinberg, wie gesagt, die Firma, die Cubase herstellt. Das ist so das bekannteste Musikproduktionssystem. Und die sind auch extrem schockiert darüber, was da kommt, denn ihnen ist vollkommen klar, dass es sie betrifft. Die hatten jetzt schon zu kämpfen genug, um überhaupt diese Datenschutzgrundverordnung irgendwie halbwegs zu realisieren, sind damit noch nicht fertig. Und jetzt kommt diese Geschichte und die schmeißen natürlich irgendwie alles über den Haufen. Ich komme noch ein bisschen auf ein paar andere Aspekte zu sprechen, bevor ich sagen würde, dass wir mal ja eine Stunde eine Fragerunde dann auch machen. Zu den Problemen. Ja, einmal die Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass die GEMA das einfach darf? Dann aus diesem Gesetzestext heraus, ganz simpel, weil in diesem Gesetzestext geklärt ist, dass die jeweilige nationalen Verwertungsgesellschaften mit ihrer jeweiligen Gesetzgebung die Möglichkeit haben, das dann unmittelbar umzusetzen. Und in Deutschland heißt das natürlich Kontrahierungszwang und GEMA-Vermutung. GEMA-Vermutung hatte ich, glaube ich, heute schon angesprochen. Die GEMA darf vermuten, dass jedes musikalische Stück, weil sie de facto so groß ist, automatisch bei ihr im Repertoire ist. Und deswegen hast du die Nachweispflicht, dass das Werk eben kein GEMA-Werk ist. Und der Kontrahierungszwang ergibt sich unmittelbar daraus. Der heißt nämlich, wenn du nicht nachweisen kannst, dass dieses Werk nicht bei der GEMA geschützt ist, registriert ist, dann musst du zahlen. Kontrahierungszwang. Und genau damit setzt die GEMA das natürlich dann letztendlich durch. Und spannend ist natürlich auch festzustellen, wie groß der Anteil, alleine wenn man mal die Verwertungsgesellschaften in dem Text googelt, wie oft der vorkommt, da wird einem Angst und Bang und da fragt man sich natürlich schon, wie kann das sein, dass in dieser großen Diskussion um diese Urheberrechtsreform nicht darüber gesprochen wird? Denn der eigentlich schockierende Moment ist halt wirklich, sich klarzumachen, dass jetzt die Verwertungsgesellschaften, die GEMA, dieser Laden, mit dem die Clubs schon zu kämpfen hatten, womit jeder einzelne Urheber permanent zu kämpfen hat, jeder, der Musik veranstaltet, Remixes, Mashups macht, dass die jetzt des Internets habhaft werden will. Und das ist ja nicht zum ersten Mal, die GEMA hat es ja schon immer versucht, gerade bei den großen Konzernen. Es gab da ja auch schon mal eine Einigung zwischen YouTube und der GEMA über Pauschaltarife und es wurden auch Pauschalsummen gezahlt. Wer wissen will, wie hoch der Betrag ist, wird feststellen, es gibt eine NDA dazu, also Non-Disclosure Agreement, genau. Agreement, ja, wie aus der Pistole. dass niemand darüber spricht. Aber wer wissen will, wie groß die Summe ist, muss einfach mal den Geschäftsbericht der GEMA im Jahr davor und im Jahr danach lesen. Dann weiß er, wie groß die Summe ist. Und dann, wenn er noch ganz clever ist, fragt er einen befreundeten Musiker, in der GEMA ist, und fragt ihn mal, sag mal, ist proportional vom letzten Jahr zum neuen Jahr bei dir, sind da die Einnahmen gestiegen? Denn da sind doch etliche Millionen im dreistelligen Bereich mehr geflossen. Und jeder Urheber guckt nach. Und wenn du dich ein bisschen mit deiner GEMA-Aufstellung auskennst und dann schaust und feststellst, dass unter diesem Tarif, dieser Ausschüttung, du dann irgendwie 10 Cent bekommst, dann ist es schon irgendwie ziemlich heftig. Also die GEMA hat in der Vergangenheit bereits Einigungen geschlossen und man ist sich auch näher, als man sich vorstellen kann. Denn, mal ganz ehrlich, der Einzige, der die Infrastruktur bereitstellen kann, um Filter so zu realisieren, wie sie gebraucht werden, sind eben Konzerne wie Google, wie Apple, wie Facebook. Und nicht die Kleinen. Und ein Stückchen weit werden damit natürlich auch wieder neue Geschäftsmodelle, die immer automatisch, wenn sie länger als 3 Jahre existieren, also müssen sie sich spätestens nach dem ersten Jahr Gedanken machen, wie macht man das eigentlich mit den Upload-Filtern, sich dann abhängig machen von den großen Tech-Konzernen. Und hier kommt eigentlich meine größte Kritik an dieser ganzen Urheberrechtsreform. Anstelle endlich mal zu kapieren, in den nationalen und den europäischen Parlamenten, dass wir um mit diesem digitalen Wandel das Maximum an Möglichkeiten für die Menschen rauszuholen, dass wir lernen müssen, endlich Gesetzgebung zu machen, die A, das Individuum schützen statt Konzerne, die B, schauen, dass Konzerne zu bezahlen haben, zum Beispiel Steuern, und C, dass Vertragssicherheit für den Einzelnen geboten ist, aber nicht nur für große Konzerne. Und dann der Rückschluss daraus erfolgt, ich will doch nicht jede neue Technologie von vornherein so blocken, dass nur die großen Konzerne eine Möglichkeit haben, sich diese Technologien dann einzuverleiben. Wenn wir diese Denke mal langsam etablieren könnten, dann wird es nicht zu so schrecklichen Gesetzesnovellen kommen wie jetzt, die auf der einen Seite verkauft werden, als würden die Urheber jetzt alle sterben, wenn dieses Gesetz nicht umgesetzt wird. Und dann wären wir ein gewaltiges Stück weiter und hätten vor allem auch die Sicherheit, dass in einer Zukunft, wo mehr und mehr Menschen aus sich heraus Jobs, kreative Jobs finden, Dinge tun, die ihnen Spaß machen, anstelle irgendwo zu malochen, weil unsere Gesellschaft sich auch verändert von den Berufsbildern dorthin, dass Menschen sich self-empowern, um aus sich selbst heraus zu schöpfen. Und ich will jetzt gar nicht über Dinge wie ein BGE und Ähnliches reden, sondern nur darüber, dass wir mehr und mehr kreative Menschen haben werden. Und das ja genau die einzige Stärke der Menschheit per se ist, die Kreativität, die dann abzuwürgen, indem wir automatisch alles den großen Konzernen in Rachen werfen, weil Gesetzesgebungen da sind, die dazu führen, dass bestimmte Modelle und neue Ideen nur mit den Großen realisierbar sind. Das ist der größte Schockmoment. Und von der Seite her kann ich jetzt nur, um das mal ein bisschen abzuschließen, ich könnte noch so viel erzählen, oh mein Gott, das ist mir hier noch alles aufgeschrieben. Ja, zum Beispiel das Argument, das ist auch so der Hammer. Entschuldigung, dass das so fahrig ist. Ich habe mir das heute nur auf der U-Bahn schnell zusammennotiert alles. Also, es heißt ja zum Beispiel, das Standardargument, es wird doch heute schon gefiltert. Es gibt doch schon Content-ID. Da wird doch auch schon gefiltert. So ein Bullshit. Content-ID ist komplett passiv und wird eingeschaltet, wenn es darum geht, dass du claimst, dass hier ein Urheberrechtsverstoß ist. Dann geht die Content-ID an. Ganz simpel, wenn ich feststelle, dass von mir Musik auf YouTube ist, finde ich ja total cool, aber ich sehe, da sind ein Haufen Werbeclips vorne dran und ich sehe, Mensch, der ist aber schon viel gelaufen, dann drücke ich halt drauf, ich hätte ganz gerne einen Teil davon, und dann geht Content-ID an, sagt dem, ey, das gehört dir nicht, okay, gib was ab, und dann fließen genau diese Zahlungen von der Werbung zu einem entsprechenden Anteil direkt über meinen Content-Aggregator zu mir. Ist eine sinnvolle Lösung für den einzelnen Urheber, um auch ein Revenue im Internet zu erzielen, was total möglich ist. Also wie gesagt, ich kann davon leben und meine Familie ernähren, und das können viele andere Musiker auch. Also insofern, dieses Argument mit der Content-ID ist totaler Bullshit, denn der Upload-Filter bedeutet wirklich, dass in dem Moment, wo du was hochlädst und es dann oben ist, wahrscheinlich dieses YouTube bearbeiten, vielleicht doppelt so lang dauert und dir dann irgendwann gesagt wird, nö, können wir nicht nehmen, weil halt Rechte verletzt werden. Das nächste ist, was auch ein wichtiger Aspekt ist, der UN-Sonderberichterstatter für die Meinungsfreiheit weltweit, der wirklich mit krassen Ländern zu tun hat. Also der hat sonst mit China und weiß Gott was zu tun. Der ist momentan und hat einen riesen Aufsatz drüber geschrieben, extrem besorgt wegen Artikel 13 um die Meinungsfreiheit in Europa. Das sollte einem zu denken geben. Gut, soweit zum Allgemeinen. Was ich noch dazu sagen will, der Schutz zum Beispiel von, und das ist jetzt auch ein Bereich, worüber sich eigentlich so gut wie keiner Gedanken macht, aber mir ist das schon mal passiert, zum Beispiel von Dissidenten, denn Kunst und Unterhaltung ist nicht nur immer Unterhaltung, sondern manchmal auch politische Kunst. Und die könnte von Repressalien bedroht sein. Und ich gebe euch jetzt mal ein gutes Beispiel. Ich habe einen israelischen Künstler bei mir unter Vertrag. Der hat Angst um sein Leben, weil er gleichermaßen bedroht wird von radikalen Muslims als auch von radikalen jüdischen Siedlern. Weil er Musik macht, die eine Musik der Versöhnung ist. Und dieser Künstler arbeitet noch dazu bei einem riesengroßen Tech-Konzern in Israel, der mit Sicherheitstechnologie zu tun hat. Also so ein echt kritischer Bereich. Und dieser Typ ist natürlich kein GEMA-Mitglied, kommt ja aus Israel und da gibt's keine GEMA, hat ein Album bei mir veröffentlicht, ein grandioses Mash-up-Album. Also ich hatte damals einen Wettbewerb, wo es hieß, wer rausfindet, welche Songs alle gesampelt wurden und die richtige Zahl sagt, darf ein Künstler auf Kosten des Labels essen gehen, hat nie einer geschafft, war echt cool. Und dieser Künstler, als ich die CD gepresst habe, hat natürlich die GEMA von mir verlangt, dass ich den Namen offenlege. Ich habe der GEMA dann mitgeteilt, ich darf den Namen nicht offenlegen, denn Leib und Leben dieser Person ist in Gefahr. Und die GEMA, wie gesagt, das Portal ist nicht besonders sicher, da kann jeder rein und auch gucken, wer wo Urheber ist. Wollte ich nicht machen. Was ist das Resultat? Obwohl er kein GEMA-Mitglied ist, muss ich dann zahlen, weil ich habe ja seinen Ausweis und seinen Namen nicht hingeschickt. Und das sind auch so Aspekte, die bekommen natürlich im Internet noch eine ganz besondere Bedeutung. Denn Dissidenten, die ihren Namen nicht bekannt geben wollen, fliegen automatisch von solchen Plattformen. Warum? Weil natürlich die Content-Plattform nicht sicherstellen kann, dass das rechte Claiming funktioniert hat. Und um keinen Stress mit Verwertungsgesellschaften und mit diesem Gesetz zu bekommen, wird dann dieser Dissident mit seiner wichtigen politischen Botschaft mal schnell aus dem Netz gefegt, was meiner Meinung nach politische Zensur ist. Ein Begriff, den wir bisher noch gar nicht in dieser Debatte um Artikel 13 gehört haben. Nur so viel dazu. Danke euch.
Vielen Dank. Erstmal an alle, die hier sind, ihr habt es echt richtig gemacht. Im Stream gab es wohl irgendeinen Testton, also mein Handy ist irgendwie explodiert, da gab es irgendwie so ein Piep. Also herkommen ist immer die bessere Alternative, dann versteht man auch, was ist. So, jetzt gibt es die Chance, Fragen zu stellen. Alles, was ihr immer noch wissen wolltet. Einmal die Hand hoch. Bitte richtig schön ins Mikro reden. Danke.
Ja, meine Frage wäre, die ganze Geschichte um Uploadfilter macht doch eigentlich Livestream-Content komplett unmöglich. Klar. Weil ich ja während dem Stream wahrscheinlich technisch einfach so schnell nicht prüfen kann, also entweder habe ich Zeitverzögerungen, also ich denke, es macht es einfach unmöglich.
Das ist ja auch das, was ich vorhin mit dieser einen Plattform mal kurz angeschnitten habe, mit dieser, wo du live jammen kannst mit deinem Gegenüber. Über Smartphone. Da kann ja keiner sicherstellen, was das für Lizenzen sind, die da drin sind. Und natürlich Livestreaming von einer Veranstaltung, was auch immer, ist exakt dasselbe. Diese Plattform wird es dann de facto nicht mehr geben. Natürlich wird es die geben für große Konzerne. Das heißt, wenn nämlich Universal Records ein fettes Konzert mit einem ihrer Megakünstler streamen will, dann konnten die natürlich vor alle Rechte claimen und sichern und dann haut auch alles hin. Und noch ein weiterer Beleg dafür, dass hier natürlich versucht wird, endlich wieder die Aufmerksamkeit in dieser ausbordenden Aufmerksamkeitsökonomie gezielt nur auf die Mainstream-Produkte zu richten.
Haben wir weitere Fragen? aktuell scheinbar nicht. Bleibst du noch uns ein bisschen erhalten?
Ja, natürlich. Eine Sache würde ich noch gerne sagen. Also einmal klar, europaweit am 23.03. Demos. Wir brauchen jeden von euch. Eine Sache, die ich am Anfang schon mal gesagt habe, die ich jetzt aber noch mal am Ende wiederhole, weil euch vielleicht auch die Nachdrücklichkeit jetzt klarer ist, dass wir auf die Straße müssen. Jeder von euch und auch seine Familie, seine Freunde, Bekannten anspricht zu demonstrieren, was wesentlich auch ist, im europäischen Ausland zu mobilisieren. Denn reines simples Zahlenspiel, auch wenn ganz Deutschland geschlossen, also alle deutschen Parlamentarier geschlossen gegen diese Richtlinie abstimmen, kann sie trotzdem durchgesetzt werden. Denn rein vom Zahlenspiel sind wir darauf angewiesen, dass wir in Polen, in Rumänien, in Italien, in Frankreich das hinbekommen. Und zum Beispiel in Frankreich ist es momentan extrem schwer, für sowas zu mobilisieren. Aus welchem Grunde? Weil eben diese Gilets Jaunes-Bewegung, also die Gelbwesten-Bewegung, einen extrem großen Fokus ausnimmt und man deswegen natürlich schlecht ein weiteres Thema platzieren kann. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann schlag doch mal, auch wenn die vielleicht kritisch zu sehen sind, den Gilets Jaunes dieses Thema vor, aber die sind so weit davon entfernt, dass es echt schwer ist. Wer von euch Ideen hat, wie man mobilisieren kann europaweit, her damit. Wir brauchen euch, wir brauchen jeden. Klingt jetzt wie so eine Rekrutierungsveranstaltung. We want you. Aber ist so.
Es sind doch noch Fragen aufgekommen.
Ja, eine Ergänzung. Dadurch, dass ich ja den Rundfunk früher gemacht habe und auch Videos ungeklärter Rechtsfragen mal hochgeladen habe, habe ich halt viel Erfahrung damit gesammelt. Also die Content-ID ist schon eine Art Fingerprint, welchen ich proaktiv als Rechteinhaber anmelden kann. Das heißt, beim Upload wird es halt sofort in Echtzeit gecheckt und if hashwerkt identisch anderen, dann wird auch eine Benachrichtigung losgemacht.
Aber er ist natürlich passiv im Sinne, ich entscheide mich selber, die Content-ID anzulegen. Okay. Also ich als Rechteinhaber ist insofern dann schon, er geht wirklich nur dann in dem Falle an.
Genau, es kann auch nicht jeder das machen.
Ja, genau. Du brauchst einen Vertrag mit einem größeren sogenannten Content-Aggregator. Das ist quasi der digitale Vertrieb, der sich darum kümmert, dass die Sachen bei iTunes, bei Deezer, also bei Streaming-Portalen wie bei Download-Portalen landen.
Wir reden ja hier über diese Megakultur von diesen Monopolkonzernen, das ja immer mehr zugenommen hat durch Zukäufe und so weiter. Inwiefern denkst du oder wie vielleicht auch hier wir im Plenum darüber, dass das auch zu einer Zersplitterung führen kann? Ich sag mal zu Closed User Group oder zu ganz kleinen Grassroot-Bewegungen. Also dass diese Einführung der Artikel vielleicht eine ganz neue Kultur wieder zum Vorschein bringt, die eigentlich im Moment total platt ist. Hier nicht in diesem Raum, aber in der Welt.
Also klar, ich kann mal sagen, du bist einer der wenigen wundervollen Menschen, die versuchen, aus allem was Gutes zu machen. Finde ich cool. Und ja, ist auch klar, logisch, was bleibt uns anderes übrig und in allen Teilen der Welt, aber wenn wir uns mal gerade anschauen, wie bereits jetzt in manchen Teilen der Welt das Internet komplett zugeschnitten ist auf einen einzelnen Konzern, siehe Afrika, Facebook, beste Beispiel, da kannst du nicht anders als über Facebook und dort werden dann halt solche Dinge stillschweigend eingeführt. Ja, dann wird halt der einzelne User, der politische Aktivist, der was hochlädt, wo Urheberrechtsclaim nicht da ist, halt automatisch nicht hochgeladen. Und der hat keinen anderen Weg. Also wir haben hier in unseren Breiten immer noch die Möglichkeit mit Workarounds und wir haben so wundervolle Institutionen wie ein Chaos Computer Club, wo es echte coole Nerds gibt, die dann Vorschläge machen, wie man Dinge anders tut. Wir haben eben auch die Möglichkeit, Parallelinfrastrukturen, Guerillatechniken zu usen. Aber das kannst du nicht in allen Teilen der Welt. Und in Europa, muss ich dir ehrlich sagen, das Tragische ist, dass der Anteil der Menschen, die das Internet halt mal konsumieren und nicht die große Chance dahinter sehen, halt schon sehr groß ist. Insofern ist es eigentlich eher unser Auftrag, weiterhin, das macht der CCC und viele andere Institutionen, dafür zu werben, dass sich Menschen, junge Menschen self-empowern, junge Frauen, junge Kerls, jeder sich selbst self-empowert und die Chancen dieses Netzes ausprobiert und die gehen hinüber.
Dazu noch ergänzend, also eine große Gefahr sehe ich natürlich auch, haben wir noch nicht diskutiert, Sachen wie GitLab, GitHub, also das heißt die puren Open-Source-Sachen, die würden auch unter diese,
natürlich,
die fallen ja auch unter diese Content-Sachen, sehr gefährlich für uns
ganz
alle.
Ganz genau.
Genau, und auch wenn der CCC sich natürlich versucht dafür einzusetzen, sind auch wir nicht ganz gefeit vor den Problemen, die jetzt schon mitkommen mit der aktuellen Lösung. Also wir haben, das WOC kann mich gerne korrigieren, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, haben wir es schon gehabt, dass wir was hochgestellt haben und danach Claims von anderen bekommen haben, weil Nachrichtenagenturen Ausschnitte aus unseren Videos benutzt haben. Auch schon schöne Sachen, und das wird natürlich nicht besser, wenn das Ganze dann im Vorhinein plötzlich passiert, weil die irgendwas von uns vorher bekommen haben oder so. Das heißt, auch your dear loved mediaccc.de könnte betroffen werden, beziehungsweise die Sachen, die wir halt auf YouTube dann auch packen, weil für den einen oder anderen ist es doch das praktischere Medium oder das auffindbare Medium. Wobei seit letztem Kongress waren die Zahlen auf mediaccc.de höher als auf YouTube. Dafür möchte ich euch allen danken.
Super.
Und damit, hier gibt es noch einen Kommentar, das nehmen wir noch ein.
Letzte Frage vielleicht noch, hast du einen Gedanken dazu, warum sich die Debatte tatsächlich immer so um diese Kreativargumente dreht? Die sind wichtig, auf jeden Fall, aber ganz am Ende hast du jetzt eben auch nochmal die Meinungsbildung angeschnitten, und der letzte Punkt, finde ich, betrifft die informationelle Selbstbestimmung, und das sind halt wirklich Punkte, die einfach jeden Menschen betreffen und mit denen sich vielleicht sogar noch mehr identifizieren könnten als eben mit diesen Kreativargumenten, und ich frage mich in der Debatte immer wieder, warum die wirklich so stark außen vor bleiben leider.
Also du hast natürlich vollkommen recht. Also zuerst mal wurde natürlich die Agenda in dieser Debatte von der Kulturindustrie als solch, von den Unterhaltungsindustrien und den großen Verbänden und Verlagen gesetzt. Und die haben nun mal, was das betrifft, einfach den Kanal, um diese Debatten so zu setzen. Wenn Universal, wenn Sony, wenn Warner das wollen und die GEMA da mitmacht und die sogar Deutscher Journalistenverband letztendlich die Debatte so setzt, dann wird so diskutiert. Ist übrigens genau dasselbe, warum plötzlich alle nur über Upload-Filter so als Terminus reden und die Gegenseite dann immer sagen kann, steht doch gar nicht im Text drin. Und ein Stückchen weit, bis wir nicht eine kritische Masse an Teilnehmern erreichen, funktioniert dieses perfide Spiel ja sogar, indem sie sagen, steht nicht im Text, und der normale Bürger so, ja, steht nicht drin, ja, die machen halt wilde Sachen, die Aktivisten. Aber du hast vollkommen recht, und ich muss sagen, ich habe es jetzt in meinem Fall thematisiert, weil es mir darum geht. Und das will ich jetzt auch noch kurz ansprechen. Es gibt den Versuch einer großen Diskreditierungskampagne, die ist auch schon losgegangen, die versucht momentan da festzumachen. Es gibt eine große deutsche Tageszeitung, die momentan recherchiert, weil angeblich sich YouTuber haben bezahlen lassen, um positiv über die Proteste zu berichten. Und wir haben selber auch schon recherchiert, in der Tat gab es da angeblich bei paar wenigen, bei wirklich wenigen und vor allem nicht einmal reichweitenstarken YouTubern genau das. Aber natürlich sind solche Argumente Gift in so einer Debatte, weil wir andererseits sagen, wir sind total schockiert und auch aus gutem Grunde, dass AfP hier ein Video macht für die Europäische Kommission, das so tendenziös ist, und das ist so, wie wenn plötzlich dpa über diesen Artikel 13 positiv berichten würde. Aber da müssen wir aufpassen. Diskreditionskampagnen gibt es viele, und ein Standardargument der Diskredition ist immer, dass die Leute, die Redeführer in dieser Debatte, keine Ahnung haben. Und in der Tat gibt es einen Haufen junge YouTuber, die hehre Ziele haben, die sich dafür einsetzen, dagegen zu kämpfen, die aber da manchmal halt falsche Sachen sagen. Und ich habe mir jetzt für meinen Teil vorgenommen, da ich halt wirklich seit 30 Jahren von Musik lebe, vor allem diese Aspekte zu erklären, und deswegen nicht so sehr. Ich habe es am Schluss, bin ich drauf eingegangen, was Dissidenten betrifft, die dann plötzlich eben auch weggenullt werden.
Gut. Also, abschließend können wir sagen, wir sehen uns alle am 23. auf der Straße.
Yes. Noch eins, im Cadus am 21. gibt's, wir sind ja Berlin gegen 13, das noch ganz kurz erklärt, weil sich manche wundern, warum ist es denn hier nicht Save the Internet? Im Rest von Deutschland ist Save the Internet, in Berlin ist es Berlin gegen 13. Wir waren schon immer special, aber uns war es einfach sehr wichtig, in dem Team von Leuten, die zusammenarbeiten und da war von Anfang an auch Linus vom CCC mit dabei, dass das Ganze ohne politische Parteien stattfindet. Im Rest von Deutschland sind überall politische Parteien dabei. Das heißt, plötzlich spielt auch das C-Net mit. So C-Net, was? Oder Load e.V. von der FDP oder die Jusos und all diese D64 und all die anderen Organisationen, wo wir aber der Meinung sind, ist nicht so gut, ist auch nicht so cool, wenn plötzlich hier die CDU auf der Straße groß mit demonstriert. Wir sind gegen Artikel 13, wirkt nicht besonders vertrauenserweckend. Und deswegen hatten wir dieses Bündnis so gemacht. Und wir haben jetzt nicht nur Berlin gegen 13, sondern am 21.03. Basteln gegen 13. Und das findet im Kadus statt.
Genau, Kadus, für alle, die nicht wissen, wo das ist Janowitzbrücke, Ecke, genau. Beim Gelände vom Holzmarkt.
Genau.
An der Holzmarkt. Seite. Findet man, wenn man es googelt, Kadus, C-A-D-U-S.
14 Uhr, glaube ich, los. Und da werden tolle Memes produziert. Kommt alle hin, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr für ein Schild machen wollt oder eine coole Maske. Wir haben echt einen Haufen Bastelmaterial da. Wir haben 200 Quadratmeter Platz. Also können uns da kreative Sachen überlegen.
Dann wünsche ich uns allen ganz viel Spaß auf der Straße. Und nochmal vielen, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag.
Danke dir.